Excellencies, dear friends, colleagues, members.
Auf den ersten Blick ist Sudar Ajaba erstmal wirklich eine sympathische Erscheinung.
It is an honor to be with you today.
Wenn er hereinkommt, wie er aussieht, wie er wirkt, westlich zugewandt, tolerant, offen, so wirkt er jedenfalls.
And as my first official act as COP president.
Aber wenn man weiß, welche Position er in seinem eigenen Land, was autoritär regiert hat, wirklich ist, also weiß man, dass er einfach genau das Gegenteil von dem ist, was wir an westlichen Werten hier mitbringen.
Er fällt auf, im weißen Gewand, trägt Brille, ist fast 2 Meter groß. Sultan Al-Jaber hat gleich 2 Aufgaben. Erstens, er ist der Chef des staatlichen Ölkonzerns ADNOC in den Vereinten Arabischen Emiraten. Und mit diesem Konzern will er die Energiewende schaffen. So sagt er das oft in Reden. Aber nur so, wenn Öl und Gas auch weiter gefördert würden und für die Wende eben Geld eintrieben. Zweitens, als Chef der Weltklimakonferenz soll er ein neutraler Verhandler sein und keine wirtschaftlichen Interessen einbringen. Schafft er das?
Als würde eine Weltgesundheitskonferenz vom CEO eines Tabakherstellers geleitet werden oder eine Friedenskonferenz vom CEO eines Waffenherstellers.
Wie tickt dieser Mann, der sozusagen der Interessenkonflikt in Person ist?
Kritiker sehen in ihm ein trojanisches Pferd, das heißt jemand, der in Wahrheit einfach nicht jetzt so sehr die Klimainteressen vertritt, sondern die Interessen eben der Öl- und Gasindustrie und auch die Interessen der großen Förderstaaten, eben und dazu gehört halt auch die Vereinigten Arabischen Emirate.
Darauf schauen wir heute und wir bekommen ein Update von der Weltklimakonferenz. Wie viel Einfluss hat Al-Jaber auf dieser Konferenz? Und welche wichtigen Themen werden dort gerade behandelt? Meine Kollegen Klaus Hecking und Susanne Götze, die aus Dubai berichtet, erklären es uns diese Woche im Klimabericht. Ich bin Regina Steffens vom Spiegel. Das ist der Podcast zur Zukunft des Planeten. Sultan Al-Jaber weiß, wie man höflich als Gastgeber auftritt.
The UAE is deeply proud and humbled to be hosting COP28 at a pivotal time in this critical decade for climate action.
Wir lernen heute den Chef der COP28 kennen, dem wichtigsten Klimapolitikereignis im Jahr, das gerade in Dubai läuft. Sultan Ahmed Al-Jaber ist der Industrieminister des Gastgeberlandes der Vereinten Arabischen Emirate. Soweit so gut. Ganz nebenbei ist er auch noch der CEO des staatlichen Ölkonzerns und damit einer der einflussreichsten Ölmanager der Welt. Dieser Mann als Chefverhandler gegen klimazerstörende Energien. Bei der COP geht es dieses Jahr nämlich wirklich um wichtige Zukunftsweichen, die vor allem mit einer Energiewende zu tun haben. Denn es gibt eine enorme Emissionslücke. Das heißt, seit Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens sind die Emissionen weltweit nicht heruntergegangen. 43% der Emissionen vom Stand von 2020 müssen bis 2030 eingestellt werden. Und das sind Gigatonnen an CO2. Kein Weg führt deshalb vorbei am Rückgang, schneller noch an der kompletten Abschaffung von fossilen Energien wie Kohle, Gas und Öl. Gerade mit letzterem sind autoritäre Staaten wie die Vereinten Arabischen Emirate reich geworden. Ein Symbol dafür die Stadt Dubai, wo Spiegelredakteurin Susanne Götze gerade von der COP berichtet. Dort kommen Delegierte aus 197 Ländern sowie der Europäischen Union, die geschlossen auftritt, zusammen. Du bist mir aus Dubai zugeschaltet, du sitzt gerade im Pressezelt. Wie ist so insgesamt die Atmosphäre, wie ist der Spirit auf dieser Weltklimakonferenz?
Ja, grundsätzlich sind wir hier erst in die ersten Tage, nachdem es losging. Und bis jetzt ist es immer am Anfang sehr freundlich, sehr solidarisch, sehr freundschaftlich. Vor allen Dingen im Pressezelt, weil viele sehen sich hier nur einmal im Jahr. Und man hat hier mit vielen Journalisten, es sind ja 4000 Journalisten hier. Und man fällt sich in die Arme, weil man sieht sich, wie gesagt, einmal im Jahr. Und es sind Journalisten aus allen Ländern, die hier zusammenkommen. Und das ist schon spannend und macht Spaß, sich zu sehen und zu treffen. Ich habe aber auch schon welche schlafend im Sessel gesehen und auf dem Gang, weil das geht jetzt langsam los, dass nach ein paar Tagen sind die Kollegen teilweise so durch, dass sie wirklich hier teilweise einschlafen oder mal einen Nap nehmen müssen. Und in der zweiten Woche sieht man dann sehr viele davon hier.
Wenn du Leute wieder triffst, die du schon kennst, dann lass es darauf schließen, dass das ja längst nicht die erste COP ist, an der du teilnimmst. Wie unterscheidet sich jetzt diese in diesem Jahr von den anderen? Was macht sie besonders?
Also ich sag mal so, es ist viel besser als letztes Jahr oder vergangenes Jahr in Ägypten. In Ägypten war es sehr chaotisch und da kamen ganz viele Sachen zusammen, die sehr als sehr negativ wahrgenommen wurden. Beispielsweise war die Organisation sehr schlecht, also es gab teilweise einfach kein Wasser mehr, das Essen war unglaublich teuer und es gab wahnsinnig lange Schlangen, teilweise gab es nicht genug zu essen, die Toiletten waren nicht richtig sauber, es gab Riesenschlangen, also es war ein ziemliches Chaos und das ist dieses Jahr auf jeden Fall besser, also die Emirate sind also wahnsinnig gute Organisatoren, das kann man ihnen lassen. Natürlich haben sie auch wahrscheinlich finanziell ganz andere Möglichkeiten als Ägypten. Und die Emirate versuchen hier alles, um als glänzende, große, ganz tolle Gastgeber dazustehen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Gleichzeitig sagen Kritiker aber natürlich auch, was die Überwachung angeht in so einem autoritären Staat, der ist ja ähnlich autoritär wie Ägypten im vergangenen Jahr, da nehmen die beiden Staaten sich nichts als Gastgeber und es soll sogar hier noch schlimmer sein, nur dass man es nicht so stark merkt. Also es gab ja verschiedene Skandale im vergangenen Jahr in Ägypten, dass zum Beispiel bestimmte Konversationen auch von Journalisten und Delegationen überwacht wurden. Dieses Jahr hat man davon noch nichts gehört, aber ich glaube einfach, weil die Emirate hier besser aufpassen.
Mhm. Du sagtest, die Organisation ist gut und das, obwohl, ich glaube, die aktuelle Zahl sind 97.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einige davon haben auch Tagespässe, sind nicht alle da ganze zwei Wochen, so wie du. Und eine zentrale Person darunter ist natürlich der Chef der COP, also Sultan Ahmed Al-Jaber. Was macht der bisher aus dieser Klimakonferenz? Welche Signale sendet er?
Also es herrscht ja ein großes Misstrauen, vor allen Dingen unter den Journalisten, was den COP-Präsidenten angeht. Man muss sich vorstellen, Sultan Al-Jaber ist Industrieminister seines Landes, also der Vereinigten Arabischen Emirate. Und er ist Chef des Ölkonzerns ADNOC, der 12. Ölkonzern der Welt. Das muss man sich vorstellen, das ist eine Doppelrolle hier als Chef der Klimakonferenz, die schwierig ist. Ne? Und er reagiert auch sehr sensibel auf Presseberichte, weil natürlich also gerade die westlichen Medien ihn die ganze Zeit damit piesacken, wie er denn diese Doppelrolle ausführen kann, zu Recht natürlich, das machen wir natürlich auch, weil ihm diese Rolle keiner so richtig abnimmt, dass er wirklich dahinter steht, dass er hier einen Ausstieg aus fossilen Energien vorantreiben möchte, was nämlich der Kernpunkt dieser Konferenz ist. Also es glaubt ihm keiner so richtig und es glaubt ihm auch keiner so richtig, dass er wirklich 100% hier hinter dem Klimaschutz steht. Und aus dem Grund, weil er eben Minister eines Landes ist, nämlich den Vereinigten Arabischen Emiraten, die zum großen Teil einfach von Exporten von Öl, Erdöl und Erdgas abhängig sind. Und nicht nur das, sondern muss ich vorstellen, Dubai ist eine Stadt, die innerhalb von 30, 40 Jahren entstanden ist aus einem kleinen Fischerdorf im Endeffekt. Da ist Berlin wirklich ein Dorf dagegen oder Hamburg. Das sieht ja aus wie New York oder Shanghai oder so. Ne? Also man hat riesige Wolkenkratzer, riesige Tower, riesige Meerentsalzungsanlagen, die das Ganze hier mit Wasser versorgen natürlich, weil Wasser hier ein Riesenproblem ist. Riesengroße Kraftwerke, Diesel- und Gaskraftwerke. Also es ist alles eine wahnsinnige Infrastruktur und alles erbaut auf dem Reichtum von fossilen Energien. Wenn man aus so einem Land kommt, ist es natürlich schwierig zu sagen, das alles müssen wir abschaffen. Das heißt also davon, wovon dieses Land lebt, das muss zurückgefahren werden. Das heißt, was Sultan Al-Jaber hier eigentlich machen muss, ist die Einkommensquellen seines eigenen Landes abschaffen. Und dass er das wollen würde, nimmt ihm halt niemand so richtig ab.
Und hinzu kommt, dass er, wie du gerade sagtest, eigentlich immer sagt, er steht total hinter dem IPCC und der Wissenschaft. Aber erst gestern hat der Guardian enthüllt, dass er, was den Ausstieg aus fossilen Energien angeht, doch wohl ein bisschen andere Ansichten hat und vor allem die wissenschaftlichen Grundlagen. Also er soll erst im November vor der COP gesagt haben, die Wissenschaft, es gäbe kein Szenario, dass die Wissenschaft belegen kann, dass der Ausstieg aus fossilen Energien wirklich die Erderwärmung auf 1,5 Grad irgendwie begrenzen würde.
And there is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5.
Wie kommt das gerade an?
Es ist hier ein Riesenskandal und eigentlich ist es verwunderlich, weil diese Aussage ist vom 21. November, die hat er ja nicht jetzt gemacht. Das heißt, es wurde eine alte Aussage rausgeholt, um sie ihm jetzt nochmal aufs Butterbrot zu schmieren, um ihn halt weiter zu zeigen, wir glauben dir das nicht, wir nehmen dir diese Rolle nicht ab. Und man muss sagen, dass er auch wahnsinnig dünnhäutig reagiert hat auf diese Vorwürfe vom Guardian. Er weiß das total von sich, auch diese Aussage, was erstaunlich ist, weil sie ja auch aufgezeichnet ist. Aber der Punkt ist, was er daraufhin gemacht hat, ist, er hat sich mit dem Chef des Weltklimarates hier vor ein paar Stunden hingesetzt auf die Konferenz, also mit Jim Skier. Und er hat sich mit ihm hingesetzt hier und hat gesagt, ich stehe hinter der Wissenschaft. Ich bin selbst Ingenieur und Ökonom. Ich bin Wissenschaftler, ich stehe hinter der Wissenschaft. Er hat wirklich 100-mal betont, wie sehr er hinter der Wissenschaft steht, also wie oft das Wort Science benutzt wurde, es war unglaublich. Und neben ihm saß ein Jim Skier, der quasi ihm nickend beigepflichtet hat. Und das war das Interessante. Man muss natürlich wissen, dass der Weltklimarat von der UNO beauftragt ist, diese Berichte zu erstellen. Das heißt, natürlich arbeitet der Weltklimarat auch im Interesse der UNO. Viele glauben hier, dass das eine Aktion war, um die Integrität der Präsidentschaft wiederherzustellen, indem man halt den Chef des Weltklimarates neben den COP-Präsidenten stellt, um zu sagen, ja, dieser COP-Präsident will hier wirklich was erreichen. Also man hat versucht, ihm Rückendeckung zu geben.
Rückendeckung bekommt Sultan al-Jaber übrigens schon seit Jahren von seinem Heimatland. 2006, da ist al-Jaber erst Mitte 30, übernimmt er die Projektleitung von Masdar City. Das ist eine Stadt vor den Toren Abu Dhabis, gewachsen auf Sand, mit Platz für rund 50.000 Menschen. Masdar City sollte ein Vorzeigeprojekt für erneuerbare Energien werden. Nur Ökostrom, keine Autos, eine Stadt ohne Müll. Mein Kollege Klaus Hecking hat sie sich damals angeschaut. Die Stadt ist, anders als geplant, noch nicht fertig. Und auch anders als geplant kommt die Energie dort aus fossilen Brennstoffen. Das Projekt ging also eher nach hinten los. Trotzdem ist al-Jaber immer noch der Projektleiter und spricht von Masdar City als der Startschuss einer Energiewende. Seitdem ist er auch weiter aufgestiegen, wie Klaus seit Jahren beobachtet.
Also Sultan al-Jaber ist so, ich sag mal, der Mann für alle Fälle. Das ist der Manager, der bekommt wirklich die wichtigen Aufgaben, die dann, wenn es etwas zu managen gibt, übertragen vom Herrscherhaus. Also das Herrscherhaus, was letztlich dann wirklich über Abu Dhabi regiert und dort auch alles bestimmt. Und haben ihn immer wieder für große Aufgaben erkoren. Und eine der größten Aufgaben oder vielleicht die wichtigste Aufgabe überhaupt ist natürlich, den nationalen Ölkonzern zu führen, weil dieser Ölkonzern ist halt einfach die Geldmaschine. Ja, dieses Unternehmen, die ADNOC, fördert täglich Öl im Wert von über 250 Millionen US-Dollar.
Täglich?
Ja, täglich. 250 Millionen US-Dollar. Also die produzieren mehr Öl als sämtliche Staaten Europas, wenn man Russland außen vor lässt, zusammen. Und das sorgt dafür, dass die Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, allen voran natürlich die Herrscher, dass die unermesslich reich sind. Und wenn Sultan al-Jaber diesen Job bekommen hat, dann heißt das schon, dass die Herrscher in ihm eine sehr besondere Figur sehen. Also wie früher, man könnte vielleicht sagen, in alten orientalischen Zeiten, ich weiß nicht, ob der Vergleich hundertprozentig passt, aber so wie in alten orientalischen Zeiten ein Großvisier.
Klaus hat al-Jaber ein Dutzend Interviewanfragen vor der Weltklimakonferenz gestellt. Er wurde lange hingehalten, bis schließlich die Absage kam.
Und er achtet schon auch sehr auf das öffentliche Bild. Also was uns aufgefallen ist, ist, es wurde dann versucht, jetzt auch in den letzten Monaten von Mitarbeitern, zum Beispiel den englischen Wikipedia-Eintrag von Sultan al-Jaber nochmal zu verändern. Und zwar natürlich zugunsten von Sultan al-Jaber, dass da nettere Informationen vermittelt wurden, gewissermaßen. Was man dann auch noch später herausgefunden hat, ist, es gab sogar richtige, auf Twitter und einem anderen Portal Medium gab es sogar richtige so Fake Profile, wo dann wirklich propositive Propaganda über al-Jaber verbreitet wurde, im großen Stil. Also da ging es um mehrere tausend Posts. Al-Jaber und seine Leute sagen immer, sie hätten damit nichts zu tun. Ich frage mich, wer sonst über 100 Fake-Profile betreibt und bezahlt. Ich glaube, was man sagen kann, ist, natürlich achtet der sehr auf sein Bild, auf das öffentliche Bild, was er hergibt. Und das ist natürlich für ihn jetzt auch eine einmalige Situation. Ich meine, der steht jetzt wirklich dann auch im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Und ich glaube, für so einen Menschen, dem Leistung etwas bedeutet, und auch Außenwirkung was bedeutet, ist das an sich auch schon mal ein großer Erfolg. Und jetzt wäre es noch schöner, wenn er jetzt dann auch die COP28 zu einem großen Erfolg machen würde, den Klimagipfel. Ich persönlich habe daran allerdings Zweifel.
Mhm. Was macht ihn denn aus, dass er für alles immer berufen wird? Da muss er dann irgendwie doch ein besonders guter Manager-Typ sein.
Also er ist definitiv ambitioniert, ehrgeizig. Ja, er ist auch so ein Self-Made-Manager. Also er kommt nicht aus einer der besten Familien Abu Dhabis. Und man muss wissen, dass normalerweise dort, wenn es Posten gibt und so, dass immer diese Clans praktisch die wichtigsten Posten untereinander aufteilen, wie so eine Quote, kann man sich das vorstellen, wie ein Proporz. Und er kommt aus einem kleineren der 7 Vereinigten Arabischen Emirate, also nicht aus Abu Dhabi, sondern aus einem kleinen Land, das heißt Umm al-Quwain. Und da, von dort aus war es wohl so, er war dann Ingenieur und hat sich irgendwie bei der ADNOC so eingestiegen und hat sich dort wohl gut gemacht. Und dann haben die halt gesagt bei der ADNOC, hey, wir geben dir ein Stipendium, geh raus ins Ausland. Ja, dann hat er dort studiert in Kalifornien und dann hat dann später promoviert in UK. Er hat Chemieingenieurwesen studiert und hat dann in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Das heißt, er hat auch einen, ich sag mal, einen guten Background, einen Ingenieurs-Background und gleichzeitig einen Manager-Background. Und ja, ich glaube, insbesondere der jetzige Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate, also Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Al-Nahyan ist die Herrscherfamilie. Der ist auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich glaube, der sieht auch ein bisschen in Al-Jaber so einen Bruder im Geiste, also einen, der das Land vorantreiben will. Und man kann ihm auch wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht ehrgeizig wäre, sondern der ist ein sehr ambitionierter Manager und ja, auch so ein Hans Dampf in allen Gassen. Aber ob er jetzt gerade so ein Herz für das Klima hat, das weiß ich nicht.
Du hast gerade gesagt, er ist der, der das Land voranbringen will. Und das äußert er eigentlich oft. In seinen Reden sagt er das mehrmals mit so einer Art Slogan oder so einem Credo. Maximale Energie, minimale Emission.
The world needs maximum energy, minimum emissions.
Das ja klimafreundlich eigentlich klingt oder sozusagen ein Codewort für erneuerbare Energien und nicht für eine fossile Energie wie Öl sein sollte. Das predigt er quasi immer wieder oder sagt das immer wieder. Was verbirgt sich hinter dieser Aussage? Tatsächlich.
Al-Jaber hat einen Auftrag bekommen vom Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate und er selber verfolgt, glaube ich, dieses Ziel auch. Und zwar ist es die eigene Ölförderung, die von der ADNOC, die nochmal, die Kapazität nochmal massiv auszubauen. Ja, das heißt, dass die eines der Länder auf der Welt werden mit den größten Möglichkeiten, Öl zu fördern. Ja, weil er sagt, das Öl wird noch viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte lang gebraucht werden. Es ist unersetzlich und wir können es fast zu den niedrigsten Produktionskosten produzieren. Und wir werden möglicherweise auch diejenigen sein, die es noch am längsten anbieten. Und er sagt, solange die Nachfrage da ist, da kommt die Welt doch gar nicht ohne Öl aus. Die Welt braucht doch Öl, das sehen wir jeden Tag. Das haben wir auch in der Energiekrise gesehen, als dann sich die Menschen drum gerissen haben. Und dann sagt er, also die Welt wird nicht erstmal auf Öl und auch auf fossiles Gas verzichten können. Also sagt er, werden wir das weiter anbieten und vielleicht auch im großen Stil anbieten. Naja, und dann weiß er auch, dass das für das Klima nicht so gut ist und dann versucht er einen Kompromiss zu finden und zu sagen, ja, also wir produzieren das weiter und bieten das weiter an, aber wir versuchen dafür zu sorgen, dass der negative Effekt oder der einer der größten negativen Effekte, und zwar die CO2-Emissionen und Treibhausgasemissionen, dass die so gering ausfallen wie möglich. Naja, und dafür fragt man, wie soll denn das gehen? Naja, und dann ist halt dann meistens die Rede halt von Technologien, also von CCS, von Carbon Capture and Storage, also des Einfangs und des Abscheidens des Kohlendioxids und des Speicherns des Kohlendioxids unter die Erde. Und dann gibt es auch noch sogenannte Direct Air Capture Technologien. Das heißt, das sind letztlich Maschinen, die das CO2 aus der Luft filtern. Problem ist nur, sowohl das Carbon Capture and Storage wie auch das Direct Air Capturing sind halt einfach noch nicht so massentauglich. Das heißt, da kriegt man nur einen gewissen kleinen Teil der Emissionen eingespart oder aus der Atmosphäre entzogen. Es ist ziemlich teuer und es frisst auch noch enorme Mengen Energie. Und auf dem heutigen...
Und ganz kurz, ist auch nicht unumstritten, CO2 wieder in Ölfelder zu lagern, ja.
Zumindest das Carbon Capture and Storage ist in der Tat nicht unumstritten. Meiner Meinung nach geht kein Weg daran vorbei. Wir werden einen Teil der Emissionen einsparen müssen oder nur über so einen Weg auch einsparen können. Aber dass wir sämtliches CO2, was entsteht, wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen, verarbeiten, dass wir das alles unter der Erde bunkern können, das halte ich nicht für realistisch. Also wenn, dann ist das eine Teillösung. Wenn überhaupt. Und bisher ist es in industriellen Maßstab, also es ist nicht vergleichbar, das, was wir bislang an CCS einspeichern weltweit, das CO2 ist ein winziger Bruchteil von dem CO2, was ausgestoßen wird. Ja, das heißt, es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber wenn wir in der Zwischenzeit crazy weiterhin Öl fördern und Gas fördern und Kohle fördern, ja, dann stoßen wir schon wahnsinnig viele Emissionen in die Luft, die wir dann erstmal entfernen müssten. Und da sind wir beim Direct Air Capturing, da bei dem, dass man das CO2 aus der Luft einfach rausholt. So, ich war bei der im Moment größten Anlage der Welt, ja, die steht auf Island, von ein paar Monaten war ich da. Und das sind halt ein paar wenige Maschinen, die unter Einsatz von dann doch beachtlichen Mengen Energie relativ winzige Mengen CO2 rausfiltern können. Das heißt, auch da ist die Technologie noch nicht so weit.
Aber er sagt, das ist sozusagen unser Ausgleichsmechanismus. Minimale Emissionen, so gleichen wir unseren enormen, wirklich größten Ölförder, die größten Ölfördermengen und damit auch CO2-Ausstoß aus. Das ist die Rechnung.
Ja, das halte ich ehrlich gesagt für dann doch sehr wolkig. Sagen wir mal so. Auf der einen Seite ist die Gegenwart, in der die Welt hat noch nie so viele fossile Brennstoffe verbraucht wie im vergangenen Jahr. Und dieses Jahr ist es möglicherweise sogar noch mehr. Und die Emissionen, CO2-Emissionen, waren auch noch nie so hoch. Und dann zu sagen, ja, aber eines Tages haben wir dann vielleicht CCS und Direct Air Capture. Das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen wolkig. Und natürlich sagen dann viele Menschen, die Kritiker sind von Al-Jaber, sagen, hier, du, das ist nicht besonders glaubwürdig, was du da vertrittst, sondern es geht dir dann doch letztendlich und es geht euch dann doch letztendlich einfach vor allem darum, eure fossilen Brennstoffe in die Welt zu verkaufen. Ja, und das heißt, dann stellen sich natürlich sehr viele die Fragen, wenn dieser Mensch die Interessen der Öl- und Gasindustrie vertritt und wenn er noch dazu dann mehr oder weniger einlädt, mit an den Verhandlungstisch zu kommen, dass es möglicherweise dann drum gehen könnte, ja, das ist die Vermutung von den Kritikern, eben diesen Klimaprozess vielleicht sogar nochmal, oder Klimaschutzprozess vielleicht nochmal weiter zu verzögern, auszubremsen, ja, oder im Sinne eben der fossilen Industrien zu gestalten.
Für Teilnehmerländer wie Deutschland ist das natürlich nicht ganz einfach, denn es gibt Geschäftsinteressen und auch Abhängigkeiten, die mit Al-Jaber zusammenhängen.
Ich würde sagen, das ist auch ein gespaltenes Bild. Natürlich teilen mir sicher auch einige unserer Politiker dieses Misstrauen. Ja, andererseits ist das so, Deutschland hat halt auch Geschäftsinteressen und Deutschland hat auch Interessen an einem Energielieferanten Abu Dhabi. Und insbesondere unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat halt, Abu Dhabi ist eins der Länder, das er aufgesucht hat, als die Energiekrise hochgekocht ist, weil er einfach natürlich beispielsweise großes Interesse an dem Erdgas aus Abu Dhabi hat, was die ADNOC, Al-Jabers Unternehmen, auch produziert und auch noch verstärkt produzieren will. Und es geht dann auch mittelfristig darum, dass Abu Dhabi dann halt auch in größerem Stile Wasserstoff liefert nach Deutschland. Vielleicht erst sogenannten grauen Wasserstoff aus fossilen Emissionen, dann vielleicht sogenannten blauen Wasserstoff, also Wasserstoff aus fossilen Emissionen, wo aber das CO2 unter der Erde gelagert wird und dann vielleicht eines Tages auch grünen Wasserstoff. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch beachtliche Projekte, was erneuerbare Energien angeht, also insbesondere halt wirklich riesige Solarfelder. Es ist nicht so, dass die jetzt nur auf ihrem Öl hocken und es ist auch so, dass die natürlich vom Klimawandel auch massiv betroffen sind, denn es ist sowieso schon sehr, sehr heiß dort und wenn der Klimawandel kommt, dann ist halt auch die Gefahr, dass irgendwann diese Landstriche auch mehr oder weniger komplett unbewohnbar sind, wenn man jetzt sich nicht nur in Aircondition vergräbt, sage ich es mal so. Ja, das heißt, es gibt aber auch dieses Interesse von Deutschland, eben Energie aus Abu Dhabi zu bekommen und zwar nicht nur ein kurzfristiges, sondern auch ein durchaus langfristiges Interesse. Und natürlich ist dann so jemand wie Habeck, er legt sich dann nicht mit Al-Jaber an, weil das ist ja auch sein Geschäftspartner. Und das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass es da auch von deutscher Seite aus auch diese Interessen gibt.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat seinen Besuch auf der COP erst einmal verschoben. Zu viel Verhandlungsarbeit zu Hause wegen des Haushaltsdefizits. Bundeskanzler Olaf Scholz war am Wochenende in Dubai und hat plädiert für einen pragmatischen Ausstieg aus den fossilen Energien.
Wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, zuallererst aus der Kohle.
Dass es sich die deutsche Politik mit den Vereinten Arabischen Emiraten nicht verscherzen will, sieht man auch an der Zusammenarbeit, gleich am ersten Tag der Weltklimakonferenz. Die Emirate und Deutschland stellen 200 Millionen Dollar für den Loss and Damage Fund bereit, den Katastrophenfund, aus dem Länder, die stark von der Klimakrise betroffen sind, entschädigt werden sollen. Susanne analysiert diesen Vorstoß von Dubai aus.
Das war eine absolut strategische Entscheidung, ganz am Anfang so einen Coup zu landen. Und diesen Coup haben die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen mit Deutschland gelandet. Das war natürlich vorher verabredet. Und das war auch die Idee, diese Konferenz hier ganz positiv zu starten. Weil man muss sich vorstellen, wenn hier diese fast 200 Länder zusammen diskutieren, kommt es viel auf die Atmosphäre an. Also die Leute treffen sich alle in kleinen Gruppen und sprechen, also Delegierten und Abgeordneten etc., die Minister. aber auch die Staats- und Regierungschefs. Und wenn man schon von vornherein so einen positiven Start hat, das heißt schon mal die Entwicklungsländer und ärmere Länder irgendwie mit so einem positiven Gefühl reingehen, dass ein Thema, nämlich Loss and Damage, also Verluste und Schäden, abgeräumt wurde, also abgeräumt in dem Sinne, das ist durch, das wurde abgewunken und es wurde sogar Geld reingepackt in diesen Fonds. Und das gleich am Anfang, am ersten Tag, es gab es noch nie übrigens so eine Entscheidung am ersten Tag, das gibt dem Ganzen so einen richtigen so einen Push, so einen Schub. Und ich glaube, das Kalkül auch von der deutschen Seite war, dass diese Konferenz genau das gebraucht hat, weil sie anders überhaupt nicht, sage ich mal, in die Puschen gekommen wären. Weil das Ziel hier ist so schwierig, nämlich in einem ölproduzierenden Land den Ausstieg von Erdöl und Erdgas zu beschließen. Also dieses Ziel ist so schwierig, dass es wirklich eine enorme Schubkraft erstmal braucht, dass man überhaupt dahin kommt. Und ohne diese Schubkraft, ja, wäre es, glaube ich, von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber so hat man das Gefühl, okay, vielleicht kommt hier eine Dynamik rein. Das heißt nicht, dass es klaffen wird. Das werden wir dann in einer Woche sehen. Aber das war die Idee dahinter. Und dass es Deutschland gemacht hat, war natürlich mit der EU auch abgestimmt. Aber Deutschland ist ja einfach sehr angesehener Verhandler und natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftspartner, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Übrigens natürlich auch für fossile Energien. Anderes Thema. Also es ist schon überraschend, dass es Deutschland ist, aber gleichzeitig ist es so, dass Deutschland hier einfach ein sehr angesehener Verhandler ist. Und in dem Sinne ist es auch irgendwie folgerichtig, dass sie das zusammen gemacht haben mit dem Gastgeber hier.
Also ein guter Anschub, ein, ich sag mal, so ein bisschen vage formuliert, kleines freundschaftliches Verhältnis mit dem Gastgeberland oder zumindest eine Verbündung in diesem Fonds, in diesem Katastrophenfonds. Wie geht's dann jetzt weiter? Also was, vielleicht kannst du uns schon so ein kleines Gefühl geben, wird da für eine Abstimmung am Ende erzielt werden?
Also da muss ich gleich die Hörerinnen und Hörer enttäuschen, das weiß hier einfach noch niemand. Und ich kann wirklich sagen, niemand weiß, wie diese Konferenz hier ausgehen würde. Das weiß weder ich oder noch irgendein anderer von den 4000 Journalisten. Das weiß auch die Staatssekretärin Jennifer Morgan nicht, die hier verhandelt für Deutschland. Und das weiß auch John Kerry nicht, der Unterhändler für die USA ist. Ne? Also so jetzt mal grob gesagt. Niemand weiß das. Du musst dir vorstellen, dann kommt jetzt kommen erste Entwürfe von Abschlusserklärungen. Und dieses Mal gibt es keine sogenannte Cover Decision, das heißt so ein normales Abschlussdokument, sondern dieses Mal wichtig ist der Global Stocktake, das ist die globale Bestandsaufnahme. Das ist so eine Art Kontrollmechanismus, dass man alle 5 Jahre schaut, wo stehen die Länder, was die Ziele des Pariser Weltklimaabkommens angeht. Und wir wissen, was in diesem Global Stocktake drinsteht, das wissen wir seit September. Wichtig ist jetzt, dass die Staaten das nochmal beschließen, dass sie sagen, ja, wir tun zu wenig. Und in diesem Dokument muss halt auch drinstehen, was dagegen getan werden soll. Und wenn da beispielsweise drinsteht, wir brauchen für einen Ausstieg aus fossilen Energien, dann kann das extreme Auswirkungen haben auf die nationalen Politiken, also Klimapolitiken der Länder. Dann kann das nämlich auch sein, dass man sagt, okay, vielleicht packen wir weniger Subventionen in fossile Energien, vielleicht bauen wir einfach mal keine neuen Ölpipelines mehr oder neue Flüssiggasterminals, weil wir müssen ja aussteigen. Das steht ja in diesem Dokument drin. Ne? Also ein bisschen plakativ gesagt, ist die Idee dahinter genau das. Und worum die Delegationen jetzt ringen in den nächsten Tagen, ist halt das sogenannte Wording. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage Phase Out oder Phase Down. Also es heißt, das Herunterfahren von fossilen Energien oder der Ausstieg aus fossilen Energien. Runterfahren ist was Schrittleises, Langsames, es kann irgendwie noch dauern. Und es ist nicht unbedingt gesagt, dass man wirklich komplett die fossilen Energien aufgibt. Ein Ausstieg ist ein Exit. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo es wirklich keine fossilen Energien mehr gibt, also zur Energieerzeugung vor allen Dingen, aber auch natürlich in der Industrie. Und das sind jetzt so die Sachen, die wichtig werden. Oder beispielsweise, inwiefern man Technologien nutzen darf, um Emissionen zu speichern. Ne? Also, dass man die fossilen Emissionen nicht mindert, sondern beispielsweise die Emissionen auffängt und speichert. Ne? Und solche Sachen. Und das hängt teilweise an einzelnen Worten. Und darum wird jetzt gerungen in der letzten Woche.
Um nochmal auf Sultan Al-Jaber zu kommen, kann ich mir vorstellen, dass er eher zu der Fraktion Face Down gehört, denn in seinen Reden wird auch oft klar, Wir müssen erneuerbare Energien aufbauen, aber wir brauchen auch noch fossile Energien. Also zum Beispiel auch mit dem Geld, das wir durch Öl verdienen, können wir erneuerbare Energien aufbauen. Wir denken an, du hast es gerade angesprochen, Technologien, CO2 unterirdisch zu speichern oder aus der Luft zu filtern. Also eher schrittweise, schrittweise, schrittweise. Was wäre aus seiner Perspektive ein Erfolg zum Ende dieser Konferenz?
Tja, also ich glaube aus der seiner Perspektive als Minister und Ölchef natürlich, wenn das überhaupt nicht drin steht. Also das heißt, es ist jetzt beispielsweise unstrittig, dass im Abschlussdokument drin steht, dass wir eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 machen müssen weltweit, ne? Das ist unumstritten und da hat auch keiner was dagegen, weil alle sagen, ja, Wind und Sonne und so, das kann man alles zubauen, das tut ja niemandem weh, ne? Das Problem ist halt, dieses parallele Energiesystem abzuschaffen. Dass man sagt, man fährt nicht nur das eine hoch, sondern vor allem man fährt das andere runter. Und damit hat er natürlich, glaube ich, als Minister und als Chef von ADNOC ein Riesenproblem. Aber offiziell sagen, tut er das eben nicht mehr, ne? Sondern er hat heute gerade in dieser Rechtfertigungspressekonferenz, die er heute gemacht hat, zusammen mit dem Chef des Weltklimarats, hat er nochmal gesagt, er persönlich würde sich auch für ein Phase-Out einsetzen. Weil er hat gesagt, er setzt sich als Moderator dafür ein, was die verschiedenen Parteien hier vorschlagen. Das heißt, er hat für keine Position eine Präferenz, sondern versucht zu moderieren. Das heißt, wenn eine Phase-Out will, dann unterstützt er sie auch in ihrer Position und versucht sie mit anderen zusammenzuführen. Das sagt er. Was anderes kann ein COP-Präsident aber auch nicht sagen. Wenn er was anderes sagen würde, dann müsste er zurücktreten. Das muss man halt auch sehen. Er ist halt einfach in dieser besonderen Position. Und ich glaube schon, dass es sein Anspruch ist, diese Position ordentlich auszuführen. Also man hat auch gesehen, eben wie dünnhäutig er ist. Ihm liegt sehr viel daran, dass er als, als ernsthafter Verhandlungschef hier anerkannt wird. Das ist ihm ganz, ganz wichtig und das glaube ich ihm auch. Der Punkt ist nur, dass er halt in 3 Wochen wieder Chef von ADNOC ist und genau das Gegenteil machen wird, ne? Und das wissen eben auch alle. Und dieser Widerspruch lässt sich ja einfach nicht auflösen, ne?
So, was ist dann der Outcome eigentlich dieser Konferenz?
Ich glaube, es klingt erstmal paradox, aber wenn das wirklich durchkommt, hat das eine enorme Wirkung. Also ich bezweifle halt, dass es wirklich am Ende so drinsteht. Das ist eine Sache. Aber wenn es durchkommt, wird es eine große Wirkung haben. Und ich warne davor, die Wirkung vor Klimakonferenzen kleinzureden oder sie irgendwie abzutun, so nach dem Motto, ist eh alles freiwillig und keiner hält sich dran. Das glaube ich eben nicht. Es unterschätzt diesen ganzen UNO-Prozess. Und ich möchte nicht wissen, wo die Welt und wo die 200 Länder im Klimaschutz heute stehen würden, hätten wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht. Und es ist einfach falsch zu sagen, dass sich seit 2015 nichts bewegt hat. Absolut falsch. Also wir haben eine Zunahme von erneuerbaren Energien weltweit, die ist unglaublich. Wir haben einen Preisverfall bei erneuerbaren Energien, der ist unglaublich. Und wir haben in vielen Ländern auch schon einen Rückgang von Emissionen. Es ist nicht so, dass nichts passiert. Also wenn hier ein Ausstieg von fossilen Energien beschlossen wird auf dieser Konferenz, kann das wirklich bewirken, dass es so ein Shift in Richtung erneuerbaren Energien gibt und dass man sich halt, dass halt nicht mehr so viel in fossile Energien investiert wird. Weil der Punkt ist, dass wenn Investitionen unattraktiv werden, weil Investoren Angst haben, dass diese Investitionen sich nicht mehr amortisieren, dann wird es interessant. Und wenn in so einem wichtigen Dokument, wie hier auf der Klimakonferenz, das drinsteht, dass die halt perspektivisch, dass man da aussteigen muss, ne, dann ist halt die Hoffnung von vielen Beobachtern und Beobachterinnen, dass das unattraktiv wird, da weiter drin zu investieren.
Sultan Al-Jaber wird also an der Schlussabstimmung beweisen, wofür er steht, ob er wirklich bei seiner Moderationsrolle bleibt oder doch nochmal für einen langsamen Ölausstieg und CCS-Technik einstehen wird. Wie es mit der Weltklimakonferenz weitergeht, das liest ihr natürlich auf spiegel.de. Den Link zu unserer Themenseite findet ihr in den Shownotes. Außerdem schauen wir in der nächsten Woche auch hier wieder auf die Weltklimakonferenz und gehen genau auf diese Fragen rund um Loss and Damage ein. Und dafür reisen wir nicht nach Dubai, sondern auf die Insel Kiribati im Pazifik. Für diese Woche bedanke ich mich ganz herzlich bei Susanne Götze und bei Klaus Hecking sowie bei Janis Schakarian. Die Produktion der Folge hat Philipp Fackler übernommen. Ich bin Regina Steffens. Bis nächste Woche.